15 Jahren habe ich schon Bundesliga gespielt. Und das tue ich mit 43 noch immer. Ich war die Nummer 1 der Welt, habe unzählige Titel gewonnen. Tischtennis war schon immer mein Leben und wird es auch bleiben. Heute verrate ich euch, was die schönsten Momente meiner Karriere waren und wie ich meinem Laufbahnende entgegenblicke. Ich bin Timo Boll. Heute erzähle ich euch meine Geschichte.
Timo, herzlich willkommen bei meiner Geschichte. Ich freue mich sehr. Du, jetzt haben wir ja schon in Flugzeugen gedreht. Sonst sind wir bei den Leuten oft zu Hause in deren Häusern. Im Auto haben wir auch schon gedreht, aber noch nie in einem Wohnmobil. Warum heute in einem Wohnmobil?
Ich hatte hier in Düsseldorf früher auch eine Wohnung gehabt. Ja. Aber meine Tochter ist schulpflichtig und meine Familie kommt jetzt selten mit. Und da habe ich meine Wohnung vermietet. Wir haben uns in der Phase auch ein Wohnmobil gekauft und ich habe mir das hier direkt neben die Halle gestellt und ist natürlich super convenient. Kurze Wege, gerade mal hier 50 Meter zum Halleneingang und das genieße ich sehr. Ich liebe es wirklich hier im Wohnmobil auch ca. 100 Tage im Jahr zu leben und macht mir eine Menge Spaß.
Ja, also sicherlich der kürzeste Weg dann zur Arbeit, ne, von all meinen Gästen bisher. Jetzt sagst du, du verbringst teilweise mehr als 100 Tage im Jahr im Wohnmobil. Seit wann ist es dein Zweitwohnsitz?
Ja, wir haben vor 6 Jahren uns, glaube ich, unser erstes Wohnmobil gekauft. Und ja, seitdem nutze ich das eigentlich auch in der Art und Weise.
Ja. Ja. Erbse, habe ich mir sagen lassen, ist der Name des Wohnmobils. Wie kamt ihr auf den Namen? Weil es ist ehrlich gesagt ein Riesending.
Ja, haben wir natürlich auch ein bisschen mit der Größe kokettiert, aber ich komme ja aus Erbach und da ist das Kennzeichen ERB und dann haben wir noch ein SE hinten dran gehängt, also die Erbse.
Ja, was ich mich gefragt habe, als ich hergekommen bin, da ernsthaft jetzt, du trainierst ja Stunden am Tag. Wenn du dann nur kurz hier rüber gehst, kannst du dann eigentlich richtig abschalten, weil du ja eigentlich immer noch auf dem Gelände deiner Arbeit bist?
Das schon, ja. Das ist so eine eigene kleine Welt dann für mich und ziehe da die Rollläden runter und ich mag das sehr, einfach auch nicht noch irgendwie einen Weg nach Hause zu haben, sondern einfach diese kurzen Wege, alles vor Ort zu haben. Ja. Gerade wenn ich allein bin, zu Hause, bin ich natürlich auch mal froh, wirklich diese Tischtenniswelt hinter mir zu lassen und dass es dann auch um andere Themen geht, aber wenn ich dann hier bin, dann bin ich dann auch schon sehr Tischtennis fokussiert und dann gucke ich mir auch mal ein Tischtennis-Video hier an und auch andere Spiele und so eine Zeit nur für mich selbst.
Ja. Und wie oft empfängst du Gäste hier?
Häufig, ja. Also ich muss jetzt sagen, dass ich jetzt relativ selten da drin koche. Im Urlaub dann schon mal, da haben wir auch einen Grill dann dabei und da spielt es natürlich auch mehr draußen ab. Ja. Aber wir bestellen dann auch häufig mal was zu essen, gucken hier dann auch mal Fußball oder Sport und die Jungs kommen schon ganz gerne.
Ja, dann gucken wir, wie du privat wohnst, ja?
Gerne. So.
Genau.
So, komm rein.
Ja, die gute Stimme. Okay, ne? Du sah ja von draußen schon sehr groß aus. Jetzt sieht man auch mal. Auf wie viel Quadratmeter wohnst du hier, Timo?
Ah, der hat so 10 Meter, 2,40 Meter breit, also 24 Quadratmeter. Ja. Also ist überschaubar, aber ja, kann sich gerne mal umschauen.
Ja, sehr gerne. Also Schlafzimmer hier hinten. Ne?
Das Bett ist wirklich riesig.
Ja.
Vorne haben wir auch nochmal ein Bett für die Tochter. Das können wir dann runterlassen
über
dem Fahrerhaus.
Ja, also Bett ist wirklich, wirklich riesig.
Genau, also man kann hier auch alles abtrennen, dass man hier ein kleines Raumbad hat. Hier hat man eine
Dusche.
400 Liter Wassertank.
Also 400 Liter?
Man will ja auch ein paar Mal duschen können. Und man ist relativ autark. Ich sag mal, 5-6 Tage kann man dann auch mal in der Wildnis stehen.
Ja. Aber ich meine, man erkennt schon, also das ist schon. Das sieht ja teilweise besser aus als in Häusern. Das ist schon Luxus hier. Das ist hier kann man es definitiv aushalten.
Wird wirklich immer moderner und Qualität ist schon.
Jetzt ist hier die Küche. Da hast du ja gesagt, machst du nicht ganz so oft.
Ja, morgens mein mal ein Müsli oder irgendein Smoothie mache ich manchmal.
Ja?
Ja, jetzt, wenn ich hier bin, versuche ich, den Aufwand gering zu halten.
Wo sitzt du hier in der Regel?
Meistens auf dem Fahrersitz. Ja,
na dann, bitteschön, dann geh du auf dem Fahrersitz und dann setze ich mich hier hin. Timo, dann schauen wir doch mal auf deine Karriere, aber gucken zunächst mal auf das Hier und Jetzt. Mit 43 spielst du immer noch auf diesem unglaublichen Niveau. Ich habe mich ganz banal gefragt, wie ist das möglich?
Hätte ich selbst nicht für möglich gehalten. Ich meine, als ich mit 15 zum ersten Mal in der Liga gespielt habe und mit 16 bin ich ja dann auch Profi geworden, da habe ich gedacht, ja, mit Ende 20 ist dann Schluss und dann, ja, werde ich in irgendeinen normalen Beruf einsteigen müssen. Und von daher, dass es so lange und vor allem auf so einem hohen Niveau auch funktioniert hat, da bin ich echt sehr happy drüber.
Aber welche, oder dann anders, wie viel Opfer musstest, das sind ja jetzt Jahrzehnte, wie viel Opfer musstest du bringen, dass du nach wie vor auf diesem Niveau spielen kannst?
Ja, Opfer würde ich jetzt gar nicht sagen, weil für mich war das alles Routine und normal. Ich habe zum Beispiel bis, ich glaube, 35 gab es keinen Tag ohne Athletik, also ohne Sport.
Ja.
Also auch nicht im Urlaub, sondern ja, das war mir immer ganz wichtig, dass ich immer drin bleibe. Jetzt gar nicht so im Tischtennis, da habe ich schon mal 10, 14 Tage Pause gemacht, einmal pro Jahr. Aber ja, ich wollte einfach nie einrosten und habe jetzt auch nie großartig Party gemacht oder Alkohol getrunken und auch immer versucht, mich anständig zu ernähren und alles vielleicht kleine Faktoren, vielleicht auch eine gute Genetik, ich weiß es nicht, aber zumindest das Wichtigste war immer, dass ich den Spaß nie dran verloren habe und immer gierig geblieben bin und das ist, glaube ich, das Wichtigste, um lang erfolgreich zu bleiben.
Bleiben wir aber kurz, weil es jetzt in diesem Sommer ja so war, das haben wir, glaube ich, alle am Fernsehen verfolgt, dass du mit Standing Ovations dann und Sprechchöre nach deinem letzten Spiel bei Olympia verabschiedet wurdest. Was ging dir durch den Kopf, als du plötzlich wahrgenommen hast, was da um dich herum passiert?
Ja, ich meine, ist jetzt noch irgendwie so ein kleiner Gänsehautmoment, weil ich in dem Moment gar nicht damit gerechnet hatte. Ich hatte einen Monat zuvor mein letztes Turnier in China gehabt und da war das ähnlich gewesen, dass ich gegen den Felix Lebrun, dieser neue Superstar aus Frankreich, ganz knapp verloren hatte und danach die 11.000, 12.000 Zuschauer dann meinen Namen gerufen haben und auch minutenlang. Und da war das schon irgendwie ganz besonders und auch sehr emotional. Aber bei Olympia geht mir ja immer so ein bisschen davon aus, das Publikum ist jetzt nicht so Tischtennis-affin, sondern so ein bisschen durchgemixt und da kann vielleicht auch gar nicht jeder was mit mir anfangen. Und wir hatten gegen die Schweden verloren, war schon die Enttäuschung auch irgendwie da, haben schon gehofft, auch eine Medaille nochmal zu gewinnen, gerade zum Ende hin. Und auf einmal ging das dann los, ja, alle aufgestanden, Timo und da hat es mich dann doch ganz schön zerrissen. Ja. Also das war schon ein Moment, den man nie vergessen wird.
Ich meine, du hast bei unglaublichen 7 Olympischen Spielen teilgenommen. Das ist eine Wahnsinnszahl, ehrlicherweise. Ist dir in dem Moment bewusst gewesen, das waren meine letzten?
Vor dem letzten Ballwechsel habe ich schon gewusst, mein Gegner war richtig gut drauf. Mein Mannschaftskollege Anton Schellberg. Ja, dass es wahrscheinlich jetzt auch der letzte Ballwechsel sein wird. Und dann hat er einen guten Topspin gezogen. Ich habe schon gewusst, als ich rumging, der ist nur 10-90% jetzt drauf. Ja, und ich habe ihn dann rausgezogen. Und ja, da wusste ich schon so, das war jetzt die Nationalmannschaftskarriere. Und habe ich schon ein bisschen getrauert. Ich meine, die Jungs sind auch irgendwo ein Teil meiner Familie. Großteil meines Freundeskreises und die verliert man sozusagen in dem Moment und das ist dann schon auch ein sehr trauriger Moment, ja.
Weil wir es jetzt schon mehrfach angesprochen haben, nächstes Jahr ist Schluss. Also 2025 ist deine Karriere vorbei. Wenn du diese Sätze hörst, was macht das mit dir?
Ja, es ist jetzt zum ersten Mal so eine Phase, wo ich auch öfters mal, ich fahre dann hier den Fernseher raus und gucke mir dann nochmal ältere Spiele an.
Ja?
Das habe ich früher nie gemacht. Habe relativ wenig Videoanalyse auch gemacht, weil ich immer so ein bisschen intuitiv spielen wollte. Und von daher, ja, macht mir das mittlerweile Spaß, mir mal so ein altes Spiel anzuschauen und zu denken, boah, was hast du denn da früher gespielt und wie hast du dich da verhalten und was warst du da für ein Bengel damals und keine Ahnung. Also es ist schon witzig, die Spiele jetzt auch von früher zu schauen und das habe ich früher nie gemacht und das kommt jetzt so ein bisschen im Alter, dem Ende entgegen und ja, das hat sich wirklich geändert, dass man da irgendwie Spaß dran bekommen hat.
Und wenn du dann hier auf dem Fahrersitz sitzt und auf dem Fernseher deine alten Spiele schaust, überwiegt da mehr der Stolz oder die Wehmut, dass alles demnächst ein Ende hat?
Ach, ich meine, jeder Sportler ist ja so ein bisschen Perfektionist und ja, da wird man trotzdem auch wieder analytisch. Man denkt sich dann, ah, hättest du nur das früher gekonnt und gewusst und hättest du das nur anders gemacht. Aber insgesamt muss ich natürlich super zufrieden sein, wie alles gelaufen ist. Und ehrlich gesagt würde ich auch insgeheim gar nichts ändern wollen, weil es war eine super schöne Karriere. Und klar macht man da auch mal Fehler und nicht alles 100% richtig, aber es gehört, denke ich, auch dazu. Und so lernt man auch als Mensch und ich denke, ich bin ein anständiger Mensch auch durch den Sport geworden und das ist vielleicht sogar das Wichtigste.
Hast du denn einen konkreten Plan schon für den Sommer 25 und alles, was danach kommt?
Ja, ich meine, zum ersten Mal werde ich komplett die Ferien meiner Tochter frei haben und natürlich werden wir auch noch mehr reisen, noch mehr Familienzeit haben. Ich meine, ich habe früher 115 Wettkampftage gehabt, 300 Tage im Jahr unterwegs gewesen.
300 Tage unterwegs?
Da musste die Familie schon ganz schön zurückstehen und viel akzeptieren und ertragen. Und ich will jetzt nicht sagen, meinen Egoismus ertragen, aber so eine Sportlerkarriere, die muss die Familie schon auch irgendwo mitgehen wollen. Und ich habe meine Frau zum Glück sehr, sehr früh kennengelernt und die kannte das auch gar nicht anders. Zu Beginn habe ich natürlich auch viel mitgenommen. Aber klar, wenn man dann Eltern wird, wird es dann immer schwieriger und immer aufwendiger. Und wenn die Kids dann auch in die Schule gehen, dann ist man fast nur noch alleine unterwegs. Deshalb waren die letzten Jahre auch echt zäh. Das tut dann auch immer weh, wenn die Tochter dann sagt, oh, Papa, schon wieder weg. Und da blutet das Herz und das ist mit Sicherheit auch ein Grund, dann zu sagen, ja, ich presse die Karriere jetzt nicht noch irgendwie 1, 2, 3 Jahre raus, auch wenn es vielleicht sportlich noch gegangen wäre. Und jetzt ist einfach auch die Zeit, was zurückzugeben der Familie.
Weil du sagst, du stehst nicht gerne so im Mittelpunkt. Wo du allerdings sehr im Mittelpunkt standest, waren bei den Olympischen Spielen in Rio, wo du Fahnenträger warst. Das ist ja somit die größte Ehre, die einem Sportler zuteil werden kann. War das einer oder vielleicht der Höhepunkt deiner Karriere?
Ja, war auf jeden Fall ein ganz besonderer Moment, wo ich mich auch super geehrt gefühlt habe, da von den Sportlern, aber auch von der Öffentlichkeit auserwählt worden zu sein. Ja, da irgendwie dann vorne wegzulaufen mit der Fahne.
Wie war der
Maracanã-Stadion? Ja. War natürlich auch legendär, irgendwie allein das Stadion. Und ja, werde ich nie vergessen. Wir sind da mit den anderen Fahnenträgern dann da vorab hingefahren worden. Und Panzer auf einmal stehen gesehen. Da war man natürlich auch erstmal ein bisschen geschockt, was da für Sicherheitsvorkehrungen geherrscht haben. Aber dann hier auch mit Nadal und so dann da zusammenzustehen, das war schon cool, ja.
Einen weiteren großen Titel hast du 2007 gewonnen. Du wurdest zum attraktivsten Sportler der Welt in China gewählt. Wann hast du das erste Mal davon von dieser großen Ehre mitbekommen?
Ach, ich hätte da natürlich gar nichts von mitbekommen, wenn mich nicht die Chinesen drauf immer angesprochen hätten. ja, ich meine, mir war das damals fast schon unangenehm. Ich glaube, Beckham war damals Zweiter. Ja. Und ich meine, Beckham war natürlich da irgendwie auf einem ganz anderen Level als ich.
Aber laut der Chinesen nicht.
Laut der Chinesen nicht, aber mir war das eher unangenehm, das immer zu hören. Und da habe ich meine Jungs natürlich immer auch schön aufgezogen.
Aber jetzt einmal zu China kommen. Du hast ja eine ganz besondere Beziehung zu diesem Land. Wie ist diese Verbindung?
Ja, ich musste da auch erstmal so ein bisschen reinwachsen. Ich meine, ich komme ja auch aus einem kleinen Dorf und dann bin ich schon als Jugendlicher da mit 15, 16 zum ersten Mal nach China gereist. Damals war natürlich China auch noch ein komplett anderes Land. Ich meine, es war eine andere Welt und wir sind damals auch in dieses Sportinternat einkaserniert worden, haben dort auch nur gegessen und dreimal am Tag dann trainiert, 6 bis 8 Stunden, und ich war da komplett am Limit, total bedient, kaum was essen können und habe dann aber auch gesehen, wie hart da die chinesischen Spieler trainiert haben und was da auch für eine harte Gangart geherrscht hat, und das war schon wichtig für mich, da zu sehen, wie sehr man sich auch quälen kann und was dafür auch nötig ist, um so weit zu kommen. Das hat mir unter anderem dann auch Jörg Rosskopf dann vorgelebt. Das war auch sehr wichtig. Aber bei den Chinesen war das schon noch sehr extrem. Also war beeindruckend, ja.
Wenn du bist da drüben ja wirklich ein absoluter Megastar. Für jemanden, der eigentlich nicht so gerne in der Öffentlichkeit steht, wie ist dieser Tapetenwechsel dann plötzlich?
Ja, am Anfang war das natürlich schon für mich irgendwie schwierig und anstrengend und belastend, würde ich schon fast sagen. Irgendwie mit Soldaten immer in die Halle rein, aus der Halle raus.
Weil so viele Leute was von dir wollten da, ne?
Genau, ja. Teilweise haben wir wirklich 10, 12 Soldaten gebraucht, um irgendwie aus der Halle dann rauszukommen. Und tumultartige Szenen da wirklich erlebt, was mich auch ein bisschen geschockt hat. Ja, ich meine, einmal ist es außer Kontrolle geraten, da sind dann irgendwie 5.000, 6.000 Leute auf einen eingeströmt und Massenpanik geherrscht. Und das ist schon, ja, das braucht man in dem Moment nicht, aber am Ende meinen sie es ja auch nur gut und wollen ihr Autogramm oder ein Foto haben. Und deshalb habe ich auch immer versucht, die Fans da auch ja zu bedienen. Und ich meine, meine chinesischen Kollegen, die machen da nicht so viel. Die gehen da immer schnurstracks aus der Halle raus. Und ich habe dann immer versucht, noch ein paar Autogramme zu geben und Fotos zu machen. Und das haben sie mir immer hoch angerechnet. Deshalb habe ich auch relativ viele chinesische Fans auch. Und habe sogar teilweise bei Weltmeisterschaften in China die Halle hinter mir gehabt, obwohl ich gegen den Chinesen gespielt habe. Also echt verrückt.
Unglaublich, oder?
Unglaublich in einem kommunistischen Land, ja, wo man das am allerwenigsten denkt. Aber wie gesagt, wenn man sich anständig verhält und fair ist, auch gegenüber seinen Mitspielern, kann man doch die eine oder andere Sympathie erwecken.
Ja. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist das erste Spiel, was dir in den Sinn kommt von all denen, die du gespielt hast? Welches wäre das?
Also der emotionalste Moment war, glaube ich, so die erste Olympiamedaille, weil wir die auch mit dem Team gewonnen haben, im Land des Tischtennissports, also 2008 in Peking, gegen die Japaner, was auch so unser härtester Konkurrent nach den Chinesen war. Und es war wirklich ein ganz harter Kampf, ganz enges Spiel auf Messerschneide. Und ich habe dann den finalen Punkt zum 3-2 gemacht und damit stand die Medaille dann fest, als wir das Halbfinale gewonnen hatten. Und da sind die Jungs dann reingestürmt, über mich gefallen und das werde ich nie vergessen. Und da sind dann auch ein paar Tränchen gekullert und vor Freude natürlich und überragend. Ich meine, die schönsten Momente waren eh immer mit dem Team, würde ich sagen. Ich meine, klar, diese Einzelerfolge stehen immer in dieser, auf der Liste immer ganz weit oben, aber vom Gefühl her und so, wie man sich dann in dem Moment auch wirklich gefreut hat, das war eigentlich immer am schönsten mit der Mannschaft.
Ja, interessant. Du hast vorhin auch gesagt, andere Sportler haben das gleiche Schicksal, die dann große Karrieren beenden. Hast du dich mit irgendeiner mal abgesprochen oder nach Rat gefragt, was hinterher passieren könnte? Oder wie das einfach ist?
Ja, habe mich mit vielen Sportlern unterhalten, habe natürlich auch viele andere Sportler kennengelernt, auch aus anderen Sportarten. Und man mit Dirk Nowitzki bin ich ja zum Beispiel auch ganz gut befreundet. Und der hatte ja das Gleiche vor 3 Jahren durchgemacht. Und da habe ich natürlich oft mit ihm drüber gesprochen, wie sich das anfühlt, was er denkt, wie lange soll ich noch machen. Und er hat immer nur gesagt, so lang, wie es geht. aber klar, am Ende muss man das dann selbst entscheiden und selbst mit der Entscheidung einverstanden sein. Und ja, das kommt dann irgendwann. Hätte ich nie gedacht. Ich habe auch gedacht, ich bin so jemand, der nie loslassen kann und den Zeitpunkt verpasst. Aber ich habe für mich den richtigen Zeitpunkt, glaube ich, gefunden. Und da ist es auch völlig egal, was die anderen dann drüber denken. Sondern ich bin einfach zufrieden jetzt, wie alles gelaufen ist und freue mich jetzt auch auf die Zeit danach.
Timo, zum Schluss. Wer ist die berühmteste Person in deiner Telefonliste?
Ach, wahrscheinlich Dirk Nowitzki. Mhm. Aber den können wir jetzt schlecht anrufen. Der ist gerade in Dallas und da ist es noch mitten in der Nacht.
Ja.
Das machen wir besser nicht, sonst kündigt er mir die Freundschaft. ja, der bekannteste Tischtennisspieler ist vielleicht Jörg Roskopf. Rufen wir den an, ist das okay?
Ja, sehr gerne.
Da besteht auch die Chance, dass er rangeht.
Nicht, dass er in Dallas im Urlaub gerade ist.
Nee, der hat sich gerade die Hüfte operieren lassen.
Dann dauert es ein bisschen, bis man zum Handy läuft.
Servus, Bollinger.
Vater Roskopf, ich muss dich vorwarnen. Ich bin hier gerade in der Sendung von Ricardo Basile, meine Geschichte. Kennst du vielleicht? Du als alter Sky-Schauer, als alter Fußball.
So sieht's aus, ja.
Und
du musst dich vorwarnen.
Ich muss jemanden anrufen, jemand sehr berühmten aus meinem Telefonbuch. Und da habe ich dich ausgewählt.
Und da ist ja kein besserer eingefallen, oder was?
Es ist nur der Dirk Nowitzki berühmter als du. Aber da ist es mitten in der Nacht. Wie geht's dir? Was macht die Hüfte? Die Hüfte der Nation.
Ich bin hier gerade am Ackern. Ich bin hier gerade im Fitnessstudio. Bin am Arbeiten.
So habe ich dich auch beschrieben. Als Workhorse.
Ja, ist gut, ja. Ich bin schon ein bisschen hier, ja. Aber gut, es geht voran, muss ich sagen. Also, es sind jetzt 2 Wochen nach der OP. Das läuft eigentlich echt ganz gut, muss ich sagen.
Sehr schön. Super. Nee, dann arbeit mal schön weiter.
Ach. Viel Spaß. Gleichfalls. Ciao, ciao.
Timo, kommen wir zu unserer Challenge, dass ich mal in meinem Leben gegen dich Tischtennis spiele, hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe übrigens einen Schläger von Timo, vielleicht bringt er mir Glück.
Wir haben, im Schläger lag es auf jeden Fall.
Ja. Wir haben uns darauf geeinigt, wir spielen bis 11. Sollte ich einen einzigen Punkt machen, gewinne ich. Solltest du 11-0 gewinnen, gewinnst du. Der Verlierer muss wie immer auf Instagram ein Foto posten und der Gewinner bestimmt. Deal.
Okay.
Okay, let's go.
Wählen wir ganz, ganz klassisch aus, wer Aufschlag macht, wie früher im Schwimmbad.
Links. Bereit?
Ja.
Das ist.
Das war auf.
Oh!
So, jetzt wird's lustig.
Oh!
Schade, 4-0.
Es ist unmöglich, wirklich, es ist unmöglich.
Es ist mehr Risiko gehen.
Gerade. Es kommt im letzten, also wirklich, das muss der Zuschauer mal verstehen, in der letzten Sekunde, wenn der Ball hier auftaucht, da kriegt er nochmal so ein Speed für uns nochmal. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll.
Oh.
Ich versuche ihn wirklich gerade zu schlagen. Es ist nicht machbar.
Oh, schade. Ja.
9-0.
Ah, 10-0, Netzball.
Ah, das kann nicht wahr sein.
Ich freue mich auf dein Foto.
Es ist unmöglich, wirklich. Timo, vielen, vielen Dank. Also, ich habe selten so schlecht ausgesehen in irgendeiner Challenge wie in dieser. Vielen Dank, dass du mir heute deine Geschichte erzählt hast. Das war wirklich sehr beeindruckend, große Freude und alles, alles Gute, was dann speziell ab Sommer dann auf dich warten wird.
Vielen Dank.